Lieber Ralf Schiller, könnte man jetzt so die neue Trendmeldung formulieren, die Pauschalreise ist tot, es lebe die Pauschalreise?
Ja, könnte man so sagen. Wir sagen lieber Pauschalreise 2.0, das klingt ja so ein bisschen fortschrittlicher, ne? Ein bisschen innovativer und die Frage ist, da gibt es ja Bestrebungen, passt der Name Pauschalreise noch? Auf der anderen Seite, was heißt das eigentlich? So diese ein-, zwei-, dreiwöchigen Pauschalangebote sind eigentlich das Wenigste, was heute noch gebucht wird, sondern wir liefern das, was der Kunde möchte. Und das ist inzwischen sehr individuell gehalten.
Nun ist das die neue Liebe zu diesen Bausteinreisen, wie man sie eben früher genannt hat, die eigentlich auch nur ein Veranstalter so richtig konnte, nämlich der Touristik. Die hatten damals die entsprechende Software, die kein anderer Veranstalter so hatte. Heute kann es jeder. Macht man es jetzt, weil man es kann, oder macht man es tatsächlich, weil der Kunde es nachfragt?
Ja gut, da muss ich sagen, FTI, und das weiß ich ja noch aus meiner Vertriebszeit, kommt ja eigentlich ursprünglich aus dem Bausteinbereich. Man hat ja mit Fernstrecke und damit modular angefangen und das haben wir versucht eben auch inzwischen auf die Kurz- und Mittelstrecke zu übertragen. Und was am Ende dabei rauskommt, ist ein hoch individualisiertes Produkt, bei dem wir inzwischen wirklich in der Lage sind, sowohl unsere Vollcharterflüge mit Linienflügen zu kombinieren, sodass der Kunde im Grunde genommen auswählen kann, was er möchte. Und es für ihn eigentlich auch am Ende, viele recherchieren ja auch im Netz, keine Rolle spielt, ob er sich das individuell zusammenstellt oder dann komplett beim Veranstalter bucht.
Aber genau das, worauf ich hinaus will. Ist es tatsächlich so, dass der Kunde heute so viel pickier geworden ist? Also er will unbedingt ganz viele verschiedene Sachen zusammen kombinieren. Ist das eher eine akademische Diskussion und die meisten Urlauber buchen doch eigentlich relativ klassisch?
Das stimmt. Die meisten Urlauber buchen nach wie vor klassisch Sun and Beach, aber eben nicht unbedingt jetzt Samstag bis Samstag oder Mittwoch bis Mittwoch, sondern eben so, wie es der Terminkalender hergibt oder wie sie letztendlich ihre Zeit zur Verfügung haben. Und ich sage nochmal, ob sie dann eine Veranstalterreise buchen oder sich die Dinge mühsam im Netz zusammenklauben, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Für ihn, er und der Kunde selber unterscheidet ja nicht zwischen Individualreise und Pauschalreise.
Und man könnte es ja auch anders formulieren, diese neue Fähigkeit, eben alles Mögliche zu kombinieren, ist vielleicht auch die Antwort der Veranstalter auf die neue Pauschalreiserichtlinie in Richtung Reisebüros. Also ihr könnt alles miteinander kombinieren, ihr könnt alles bei uns buchen und habt dann den Vorteil, wir sind in der Haftung und ihr seid beim Kunden nah dran, ohne selbst jetzt ins Risiko zu gehen.
Ja, das ist ja eigentlich genau das, was wir haben wollten, es dem Reisebüro, dem Reisebüropartner, aber eben natürlich auch dem Kunden möglichst einfach zu machen, zu sagen, egal was du bei uns buchst, im Endergebnis ist es eine Pauschalreise und sie ist damit abgesichert. Der Vertriebspartner dagegen, dass er nicht selbst als Veranstalter auftritt und der Kunde gegen die Insolvenz. Im Übrigen gehe ich mal davon aus, dass uns auch die diversen Airline-Pleiten, so lästig sie auch waren und so aufwendig und teuer sie auch waren, gegebenenfalls auch in diesem Jahr wieder zusätzliche Kunden beschert hat.
Gut, jetzt mal ganz unabhängig vom Terminus technicus, wie der Reisende bucht und was da im Backoffice dahinter steht. Es war wieder ein gutes Reisejahr 2018. Es wurde toll gebucht. Wie sieht denn das Stückchen Kuchen von FTI da aus?
Ja gut, das Stück Kuchen von FTI sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Wir werden dieses Jahr 16% wachsen, also gut zweistellig wachsen. Umgerechnet in Euro heißt das um die 500 Millionen. Und insofern haben wir auch von einer deutlich höheren Nachfrage profitiert. Das ging schon im Januar los. Wir hatten einen Januar, ich glaube, die gesamte Branche, wie wir ihn seit Jahren nicht gesehen haben. Und das hat sich eigentlich über das Jahr so ein bisschen fortgesetzt. Hinten raus durch das schöne Wetter, das war nicht besonders hilfreich. Und was uns natürlich herausgefordert hat, waren letztendlich die vielen Flugumbuchungen, die operativen Unzulänglichkeiten, die wir alle erlebt haben, und das hat viel Zeit, viel Nerven auch unserer Mitarbeiter, aber eben natürlich auch unserer Kunden gekostet. da hat sich die Branche nicht gerade mit Ruhm bekleckert dieses Jahr.
Hinten raus, das ist ein schönes Stichwort. Alte Kohl hat immer gesagt, das Einzige, was zählt, ist das, was hinten rauskommt. Darf ich denn jetzt mal so nachfragen? Ihr seid ja keine AG, wo man jetzt irgendwelche Zahlen nicht kommunizieren darf. Von den 3,6 Milliarden Umsatz, die man gemacht hat, wie viel ist denn hinten bei rausgekommen?
Ja gut, unser Geschäftsjahr ist noch nicht zu Ende. Unsere Gesellschaft
ist ein paar Tage, die verzichten wir jetzt.
Dass wir nicht die Rendite-Weltmeister sind, das ist allgemein bekannt. Aber wir kommen schon klar.
Das ist sehr vage.
Ja, das ist vage, aber es ist zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr dazu zu sagen.
Das ist ja auch das, was der DAV beklagt, ne? Dass wir eine Branche sind im Tourismus, die unglaublich viel bewegt, aber letztendlich bleibt nichts mehr übrig.
Ja, wir sind sehr kleinmargig, das muss man einfach sagen. Das ist so, denn wir haben natürlich auch in Deutschland eine ausgesprochen kompetitive Ausgangsposition. Wir haben sehr, sehr viele Veranstalter, die Marktzugänge sind. Es gibt keine Marktzugangsgrenzen. Es ist kein Problem, heute einen Reiseveranstalter zu gründen, aufzumachen und damit am Markt vertreten zu sein. Das heißt, wir sind mit einem Großteil unserer Produkte immer im Wettbewerb. Wir bemühen uns zwar durch unsere Hotelexpansion, uns da ein Stück weit rauszubewegen und leben da ja auch ein ziemliches Tempo vor. Aber wir sind immer noch in einem hochkompetitiven Umfeld und das macht sich natürlich auch bottomline bemerkbar.
Ist ja eben schon angesprochen worden, die Air Berlin-Pleite hat nicht nur viel Arbeit gemacht, die hat auch viel Geld gekostet. Kann man das ungefähr beziffern, was da durch diese Airline-Pleite auf den Veranstalter zugekommen ist?
Wir hatten ja nicht nur die Air Berlin-Pleite, in der Folge ja auch eben die Niki, die letztendlich vom Markt verschwunden ist, zumindest in der Form, wie sie damals gab. Wir hatten massive operative Probleme mit der Small Planet, mit der anschließend folgenden Insolvenz, auch wenn sie in Eigenverwaltung gelaufen ist. Alles das hat dazu geführt, dass wir bestimmt 160.000 Buchungen nochmal, nachdem sie schon verkauft waren, anfassen mussten. Das war ein enormer Aufwand für uns, unsere Mitarbeiter, für die Reisebüros natürlich und vor allem auch für den Kunden. Und das hat natürlich einen signifikanten Millionenbetrag gekostet. Da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Kann man denn sagen, es war zumindest ein Imagegewinn für den Veranstalter, weil die Kunden, die beim Veranstalter waren, zumindest wussten, man kümmert sich um sie?
Es hängt natürlich immer davon ab, wie man es letztendlich dann managt. Ich glaube, wir haben aber inzwischen ein bisschen Erfahrung sammeln müssen, sodass wir inzwischen da auch besser geworden sind, was das Thema Krisenmanagement angeht. Und insofern glaube ich schon, dass das am Ende auf die Akzeptanz und auf die Nachfrage nach der Veranstalterreise eben einzahlt. Da bin ich felsenfest überzeugt von.
Auch bei den jüngeren Kunden, denn das ist ja das, was so die bösen Zungen sagen. Das Veranstaltergeschäft wird sich massiv verändern in den nächsten Jahren, weil die jüngeren Leute, die nachwachsen, den Vollsortiment ja gar nicht mehr suchen.
Ja, ich weiß nicht, ob der jüngere Kunde nach Vollsortimente oder Spezialist unterscheidet. Er unterscheidet letztendlich nach dem, was er sucht. Und wo er das bekommt, ist ihm eigentlich relativ egal. Die Markentreue ist ja auch nicht besonders ausgeprägt. Also wir haben, und das hat mich auch überrascht, festgestellt, dass wir inzwischen 25% unserer Kunden sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. Also in
wow,
dem
das ist ja ein richtig Kunden, richtig, richtig jung.
Das ist die größte Anzahl von Kunden, die wir in einer Altersklasse eben haben. In diesem Bereich hätte ich selber nicht erwartet. Ich wäre gedanklich wesentlich älter dabei. Und insofern scheint das, was wir tun, und ich glaube, das gilt nicht nur für uns, sondern eben für die gesamte Branche, schon in die richtige Richtung zu gehen.
Verlieren wir noch ein paar Worte über das Programm nächstes Jahr, das Sommerprogramm. FTI gilt ja so ein bisschen als der Ägyptenversteher. Und mittlerweile sind die Kataloge so dick, dass man denkt, Ägypten ist wirklich der Nabel der Welt. Kann man auch sagen, Ägypten ist tatsächlich jetzt endgültig wieder auf die touristische Weltkarte zurückgekehrt?
Definitiv. Ägypten ist wieder zurück. Eigentlich ist Ägypten schon seit letztem Jahr wieder zurück. Aber was wir feststellen, und vielfach merkt man das ja, wenn man mit in der Nachbarschaft einfach mal rumfragt, während vielleicht im letzten Jahr ein gewisser Prozentsatz immer noch ein bisschen skeptisch war, ja, kann man denn da wieder hin, hat sich das komplett erledigt in der Zwischenzeit. Also es sind gibt keine Vorbehalte mehr gegen das Land, im Übrigen auch nicht gegen die Nilregion, was ja auch nochmal wieder ein anderes Thema gewesen ist. Auch da läuft es wieder erfreulich. Wir haben sogar, hat mir Ilya Gatt, unser Produktmanager, unser Produktchef für Ägypten, gesagt, im Januar einige Stop-Sales auf dem Nil, was es seit Jahren nicht mehr gab.
Jetzt kommt noch eine neue Region, zumindest für den deutschen Markt, relativ neue Region dazu, das Mittelmeer, das ägyptische Mittelmeer, was man bisher gar nicht auf der Karte hatte bei uns. Ist das jetzt wirklich was, wo die deutsche Reisewelt drauf gewartet hat?
Na gut, ob die deutsche Reisewelt auf irgendetwas wartet, ist immer die Frage. Aber wir sind ja nicht unbekannt darin, zu versuchen, neue Reiseziele und neue Destinationen auf die Landkarte zu holen. Und so werden wir das letztendlich auch mit dem Norden von Ägypten, mit der Mittelmeerküste machen. Ist natürlich ein reines Sommerziel, gar keine Frage. Aber mit wunderschönen Stränden, einer tollen Hotelqualität, und muss sich hinter keinem Strand, hinter keiner Beach-Destination verstecken.
Und wen kannibalisiert man jetzt durch dieses neue Ziel? Ist das eher die Türkei oder Griechenland? Oder wo sollen die Leute herkommen, die jetzt dann ans ägyptische Mittelmeer fahren?
Na gut, man hat immer einen Umverteilungsprozess, das ist klar. Aber die Kapazitäten dort sind jetzt nicht so groß, als dass man da jetzt irgendetwas von den etablierten Zielen kannibalisiert. Also so würde ich das jetzt nicht einschätzen wollen.
Wir beide unterhalten uns jetzt hier gerade in Ägypten, in El Guna, sozusagen die Herzkammer des Mitgesellschafters Sami Saviris. Wie war das jetzt, als letztens die beiden bedauernswerten britischen Urlauber an Kolibakterien verstarben, die sie sich in einem Hotel nicht in El Guna, sondern in Hurghada zugezogen haben? War das dann so ein kurzer Herzaussetzer gewesen, nach dem Motto, oh Gott, wenn sich das rumspricht, dann haben die Leute doch wieder Angst, nach Ägypten zu kommen?
Naja gut, es hat sich herumgesprochen und es war ja auch, sagen wir mal, sehr präsent in der Presse. Aber ich muss feststellen, dass die Leute heute, sagen wir mal, sehr besonnen, ich will nicht sagen lethargisch reagieren auf solche Ereignisse, sondern das wird natürlich schon sehr wahrgenommen. Und ich finde in dem Fall, wir hatten auch um die 100 Gäste zu diesem Zeitpunkt in diesem Hotel. Wir waren da nicht so sehr im Pressefokus. Wir hatten allerdings auch das Glück, dass keiner unserer Gäste wirklich ernsthaft oder überhaupt erkrankt war. Und was ich sagen muss, Thomas Cook hat hier einen wirklich guten Job gemacht, was das Thema Krisenmanagement und Kommunikation angeht. Und insofern.
Die waren natürlich sehr rigoros, muss man sagen. Ne?
Ja, sie waren rigoros, aber das muss man in dem Fall wahrscheinlich auch sein, wenn man letztendlich betroffen ist. Außerdem haben die Kollegen ja noch ein bisschen eine Vorgeschichte. Also insofern ist das auch nachvollziehbar, dass sie so reagiert haben aus meiner Sicht. Und das hat, glaube ich, dem Kunden eben auch gezeigt, dass es da keinen Pardon gibt, wenn solche Fälle eben auftreten. Unabhängig davon, ob man zu dem Zeitpunkt, wenn es auftritt, weiß, woran es gelegen hat.
Ja, und bevor ich es vergesse, ihr seid ja, wie schon gesagt, immer so ein bisschen die Trüffelschweinchen, neue Zielgebiete wieder mal auf den Markt zu bringen. Da gibt es ein Zielgebiet in Afrika, was wohl kein Mensch auf dem Plan hatte. Gambia, umschlungen vom Senegal an der Atlantikküste.
Nun, FTI hat ja eine lange Geschichte in Gambia. In den 90er Jahren waren wir dort, ja, und waren auch sehr erfolgreich unterwegs. Gambia war, damals hatte ich noch im Vertrieb und wir haben das sehr, sehr aktiv verkauft und das war auch ein sehr nachgefragtes Zielgebiet dann irgendwann. Man hat sich dann irgendwann aus politischen Gründen aus dem Zielgebiet zurückziehen müssen. Jetzt kommt es wieder, ist so ein bisschen wie eine Vorzeigedemokratie Afrikas mit sehr viel internationaler finanzieller Unterstützung auch. Und insofern natürlich auch ein Stück weit Grund genug für uns, diese Destination wieder zu unterstützen.
Ist das jetzt auch vielleicht ein Beispiel, wie man heute arbeitet als Veranstalter? Also man hat Hotels, FDI hat ja auch über MP-Hotels, mittlerweile 70 Hotels in, ich glaube, 5 Ländern. Man hat die Hotels und macht dann einfach einen Charter, um die Hotels zu füllen. Dadurch wird ein neues Zielgebiet kreiert. Hauptsache schöner Strand.
Gut, Sun and Beach ist nach wie vor die Hauptmotivation, irgendwo hinzufahren. Und das hier in dem Fall ist ja noch nicht mal eine Fernstrecke. Es ist letztendlich eine längere Mittelstrecke mit 6 Stunden Flugzeit. Und wir können die ja jetzt mit der 737 MAX, ohne jetzt Fernstreckengerät nutzen zu können, auch relativ risikolos anbinden. Ja, wir haben dort 2 Hotels übernommen. Wir haben die schon im Übrigen seit einem Jahr. Das heißt also, wir hatten diese beiden Hotels schon, bevor wir überhaupt hingeflogen sind. Und die sind auch durch den lokalen Markt profitabel. Das heißt, wir sind jetzt nicht unbedingt gezwungen, Riesenkapazitäten dorthin zu fliegen. Aber in der Regel ist es natürlich schon so, wenn ich die Kapazität vor Ort habe, dann muss ich natürlich auch die entsprechenden Sitzplatzkapazitäten zur Verfügung stellen. In dem Fall ist das überschaubar.
Aber um den Kreis wieder zu schließen, man hat ein Hotel, man baut ein Charter auf, die Menschen sind zufrieden, weil es ein schönes Hotel ist mit einer schönen Anlage und einem schönen Strand davor. Spricht wieder gegen diese unglaublich hochgehypte Bausteinsucht.
Naja, auch in Gambia werden sicherlich neben dem reinen Strandvergnügen einige Aktivitäten bei den meisten Kunden auch im Vordergrund stehen. Da gibt es ja doch einiges, was man tun kann auf dem Gambia River oder eben in der näheren Umgebung. Da ist der Senegal, den man sich anschauen kann. Also da gibt es schon Aktivitäten, die man entwickelt, und auch die Begegnung mit Menschen ist dort sehr ausgeprägt. Es ist ja englischsprachig, es ist sehr sicher, es ist demokratisch. Also es ist eigentlich ein Zielgebiet, wo man mal so ein bisschen für den Einsteiger in den afrikanischen Kontinent einsteigen kann.
Wie hat der Studienkreis mal vor Jahren herausgefunden, die meisten Urlauber verlassen in einem 2-Wochen-Urlaub für 1,5 Tage ihre Hotelanlage?
Ja, das ist sicherlich in den allermeisten Fällen so. Wir sitzen, du hast eben gesagt, hier in Elguna. Ist ja auch ein Konzept, was eigentlich dazu dienen soll, dass die Kunden auch mal ihr Hotel verlassen, in die Marina gehen, schön zum Abendessen am Wasser sitzen, außerhalb des Hotels. Alles das wird hier promoted.
Und so richtig Ägypten spüren.
Ja, gut, um ehrlich zu sein, Elguna steht jetzt nicht so sehr für das typische Ägypten. Es ist ja doch eher ein Mikrokosmos, der für sich selber steht und auch als Destination für sich selbst steht.